Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
So, Frage. Was war das denn bitte für eine Woche? Und vor allem, was war das denn bitte für ein Mittwoch?
Was war das für eine Woche? Dieses Gefühl in mir, so eine Mischung aus sehr, sehr müde und sehr, sehr wach.
Es ist ein komisches Gefühl, oder? Ich finde, es ist ein komisches Gefühl.
Ja, manch einem drückt das Gefühl, manch einem nicht. Was war das nun für eine Woche? Können die beiden sich nicht mehr erinnern, was vor 35 Jahren war? Das war an jedem Tag gefühlt eine Woche. Da hatte man gar keine Zeit, sehr müde und sehr, sehr wach gleichzeitig zu sein. Gut, die beiden eben gehörten, Oliver Welke, waren vor 35 Jahren 23. Jan die Böhmermann war 8 Jahre alt und vermutlich nicht in West- oder Ost-Berlin und das, was man später neue Länder nannte. Frage, die ich an meine Gäste weiterreiche, Mediengäste, die die Wende hoffentlich sehr bewusst erlebt haben, weil sie dann nämlich auch Zeitungen gemacht haben. Und das hören Sie in der Medienmagazin-Ausgabe vom 9. November 1989, nein, 2024, 35 Jahre später, natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ja, das unverkennbar war Lilly Berlin mit einem Song, der noch vor der Maueröffnung geschrieben wurde, vor 35 Jahren. Aber letzten Endes war das, was Sie da gesungen haben, genau das, was wir alle fühlten, nämlich Wahnsinn. Ich glaube, dieses Wort ist denen, die über 45 sind, noch in Erinnerung. Ich glaube, dazu gehört auch Jürgen Kuttner, den ich hoffentlich in der Leitung jetzt begrüßen kann. Dr. Jürgen Kuttner, Kulturwissenschaftler seiner Zeit gewesen. Und die meisten kennen ihn wahrscheinlich durch Radio 1, den Sprechfunk. Und was man von dir, lieber Jürgen, wahrscheinlich nicht so weiß, ist, dass du in diesen Aufbruchswahnsinnstagen den Gedanken gefasst hast, eine Zeitung zu gründen. Hallo Jürgen. Moment. Ja, da höre ich dich.
So, hallo.
Man hat dich bei mir hier auf die Leitung 3 gelegt. Das nur so als kleine Information. Alles gut. Wo warst du vielleicht als Eingangsfrage vor genau 35 Jahren?
9. November, das war die Mauer. Da hatten wir eine Probe mit meinem Blasorchester, mit der bolschewistischen Kurkapelle Schwarz-Rot. Ich kann mich erinnern, dass ich ja diese Pressekonferenz irgendwie in so einem Walkman-Kofferradio bla bla gehört habe. Dann sind wir zur Probe gegangen und haben gesagt, was das wohl bedeutet? Konnte sich keiner was vorstellen, aber wir Künstler, wir proben, dann haben wir geprobt. Und dann sagten ein paar, ach Mann, ich will mal kicken, was da los ist an der Mauer, sind da hingefahren. Ich musste am nächsten Tag arbeiten, bin dann nach Hause gefahren, habe geschlafen und am nächsten Morgen standen dann, es gab ja dann immer noch so die Illusion oder der Glaube, man müsse sich ein Visum oder irgendwas holen. Da war vor der Polizei waren endlos Schlangen, wo sich Leute, glaube ich, irgendwie einen Stempel holen wollten, dass sie nach West-Berlin fahren konnten. Und dann bin ich aber abends wie so alle irgendwie rübergewackelt.
Aber da schon die Idee gehabt, gleich eine Zeitung zu gründen? Oder wann kam die?
Nein, ich habe ja sowieso nie Ideen. Die Ideen kommen immer zu mir. Ich sitze da und dann kommt jemand und fragt, hast du nicht Lust? So ist es da irgendwie auch passiert. Das war so über so ein paar Verbindungen mit meinem Freund André Meyer, mit dem ich zusammen im Verband Bildender Künstler gearbeitet habe. Der kannte dann wieder Stefan Richter, der kannte dann wieder jemand bei der Taz. Und von da kam dann die Idee, Stefan Richter, der hat dann damals, glaube ich, den Reklamverlag übernommen. Der hat gesagt, nee, schaffe ich nicht, kann ich nicht, habe ich keine Zeit. Hättet ihr nicht Interesse? Und dann dachten wir, ja super, wir lesen ja eine Zeitung. Jetzt die Chance, eine zu machen, ist doch ganz toll. Und dann sind wir da in die Kochstraße gefahren und haben quasi, da gab es so einen Termin, wo man sich vorstellen konnte, mit Konzepten quasi, haben wir unser Konzept vorgestellt, waren, glaube ich, die Einzigen, die wirklich ein Konzept hatten. Da saßen lauter Leute rum, Lutz Rathenow und so, die alle und Jahn und so, die aber alle eher Texte loswerden wollten. Die hatten nicht die Idee, eine Zeitung zu machen. Und wir hatten uns, haben so ein Konzept vorgestellt. Das wurde dann abgeschmettert, sind wir wieder nach Hause gegangen. Und aber 2 Wochen später oder eine Woche später rief dann Carlo Ruch, der Geschäftsführer der Taz, bei uns an, weil wir offensichtlich die Einzigen waren, die ein halbwegs realistisches Konzept hatten, ob wir das nicht machen könnten. Und dann ging es los.
Dann kommen wir später noch drauf. Ich stelle erstmal meine weiteren Gesprächspartnerinnen und Partner vor. Da hätten wir zum einen Dr. Christiane Dütz, Geschäftsführerin des Freitag und seit 2008 bei dieser Ost-West-Kooperationszeitschriften-Projektgeschichte dabei. Wo waren Sie, Frau Dütz, am 9. November 1989?
Unweit von hier, auf der anderen Seite der Klinika Brücke.
Gefangenenaustausch.
Ja, mit 14 Jahren quasi auf dem Weg ins Bett und damals klingelte noch das Festnetztelefon hartnäckig. Und Freunde riefen an und sagten, Christiane, wir sind im Auto unterwegs, wir holen dich gleich ab, wir fahren zur Glienicker Brücke, die Mauer ist offen. Ich habe gesagt, Quatsch, das ich hatte es nicht gesehen in Nachrichten. Mhm. Und die kamen dann und dann sind wir zuerst zur Glienicker Brücke gefahren. Und das war sehr neblig, es war etwa Wetter wie heute, nur ein bisschen feuchter irgendwie. Das dauerte aber. Also wir sahen viele Leute und sind dann, weil da nichts passierte, zum Kudamm gefahren und da war schon jede Menge los. Und die Nacht habe ich also feiernd auf dem Kudamm verbracht mit unglaublich vielen Menschen. Und am nächsten Tag haben wir uns verabredet, die Schule zu schwänzen und in der S-Bahn getroffen und sind dann zum Brandenburger Tor gefahren.
Was wollten Sie damals werden als 14-Jährige? Hatten Sie schon Berufspläne?
Nö.
Irgendwas mit dem Osten?
Also ich war wahnsinnig neugierig damals schon auf den Osten. Ne? Also wenn man wirklich unmittelbar an der Glienicker Brücke da in der Nähe aufwächst und damals im Stöbchensee ging die Grenze direkt durch. Immer wenn man Schlittschuh fahren war, sah man, dass der See aufgebrochen ist. Und bei uns haben die Amis noch im Wald ihre Manöver gemacht. Und als kleine Kinder haben wir immer gesagt, lass uns mal die Armee finden. Und dann sind wir mit unseren Fahrrädern durch den Wald gefahren und haben geguckt, ob wir irgendwo einen liegen sehen. Und wenn man dann genau guckt, findet man auch einen. Und dann bleibt man als Kind lange genug davor stehen und irgendwann geben die auf und dann erhebt sich so der halbe Wald und alle lachen sich tot und so. Nein, also wir waren wahnsinnig neugierig, einfach rüberzugehen. Das war schon ganz zu Anfang eine völlig andere Welt. Das erste Mal über die Glienicker Brücke überhaupt durch diese Mauer durchkommen. Das war unglaublich toll, spannend.
Sie haben noch Kollegen mitgebracht, Benjamin Knödler. Er ist Product Owner Digital, verantwortlich für das, was man heute unter Freitag versteht, nämlich den eigentlichen, ich sage das mal so ein bisschen despektierlich, Webauftritt. Weil am Anfang, glaube ich, war auch noch Papier im Spiel. Wo waren Sie am 9. November 1989, vor 35 Jahren?
Da war ich ehrlich gesagt noch gar nicht geboren und kenne das deswegen eher aus Erzählungen.
Sie sehen mit der Brille so erwachsen aus.
Das habe ich mir nur deswegen zugelegt.
Aber Ihr Kollege, der daneben ist, das ist, vielleicht stellen Sie sich mal ganz kurz vor. Wer sind Sie?
Ich bin Sebastian Puschner. Ich bin beim Freitag stellvertretender Chefredakteur und der Politikressortleiter. Ich war im Kindergarten damals, auch junge Geburt, in junger Jahrgang, in Bayern auch noch. Aber ich kann mich an die Bilder erinnern, die ich dann so als Jugendlicher von 89 gesehen habe. Und ich kann auch mich noch daran erinnern, dass mich das so als Jugendlicher, als 14-, 15-Jähriger, unwissender Bayer, das so tief berührt hat, dass ich wirklich sozusagen immer so gedacht habe, da muss was ganz, ganz Tolles passiert sein. Und erst mit dem Kontakt mit dem Freitag, den ich hier ganz gleich nebenan in Babelsberg an der Uni Potsdam beim Studium dann so erstmals hatte, hat dann so ein Nachdenken eingesetzt und so eine Erkenntnis eingesetzt, dass diese ganze Zeit damals vielleicht auch doch so ein bisschen ambivalenter war, als einfach nur sozusagen mit Freudentränen bedacht zu werden. Also zumindest das, was nach dem 9. November 89 dann kam.
Aber Sie waren noch bei der Taz, ne?
Ich war bei der Taz, da habe ich angefangen, genau. Da gab es aber die Osttaz als solche auch gar nicht mehr. Und ich habe aber dann doch meine publizistische Heimat beim Freitag gefunden. Ich glaube auch schon durchaus auch deswegen, weil dieses Thema sich irgendwie so als eines der für mich interessantesten und relevantesten rauskristallisiert hat. Auch durch Familie, durch Freunde, Verwandtschaft im Osten. Und das war einfach dann die Zeit der Beginn als Leser und inzwischen eben auch als Redaktionsmitglied.
Und der Letzte im Runde ist, glaube ich, der zumindest erfahrenste, sage ich mal ganz neutral, weil er hat schon in Österreich Zeitungen gemacht, zum Beispiel war er Chefredakteur bei Die Presse. Habe ich das richtig gelesen, Dr. Michael Mayer?
Richtig.
Und dann sind Sie aber auch relativ schnell nach Deutschland. War der Impuls die Maueröffnung oder was war das genau?
Ja, das war eindeutig so. Ich meine, damals ist ja Erich Böhme aufgetreten und hat gesagt, er möchte aus der Berliner Zeitung die Washington Post machen und das kann man sich natürlich nicht entgehen lassen.
Das stimmt. Das war tatsächlich nach einem schnellen Verkauf an Robert Maxwell, glaube ich, und Gruner und Jahr die Option, mit Erich Böhme als dann Herausgeber dieses Blatt umzubauen von einer ehemals, ich sag mal dann doch nach dem Krieg gegründeten, von einem sowjetischen Chefredakteur geleiteten, dann hin zu einer dann doch Parteizeitung, Hauptstadtzeitung, obwohl die SED-Bezirksleitung nicht den Anspruch erhob, die Berliner Zeitung tatsächlich zu machen. Aber wir wissen alle mittlerweile natürlich auch sehr genau, dass die SED mit ihrem Komitee und ihrer Agitationskommission alle Zeitungen in der DDR kontrollierte und auch anleitete. Herr Mayer, aber Sie sind die schillerndste Figur. Wo waren Sie am 9. November 1989? Wahrscheinlich nicht in Berlin, oder?
Nee, ich war in Ljubljana. Denn auch dort ist ein Land gewesen, das es heute nicht mehr gibt, Jugoslawien. Und uns als Österreicher hat natürlich die unmittelbare Nachbarschaft mindestens so interessiert. Ich war viel in Prag und Budapest, wo ja der Ostblock sozusagen auch jetzt für die DDR gesehen begonnen hat zu zerbrechen. Wir waren da immer ein Stück voraus und natürlich hat man sich dann am 9. November gedacht, jetzt die Deutschen kommen auch drauf, jetzt müsste man sich das auch mal anschauen.
So, und jetzt kommt wieder Jürgen Kuttner ins Spiel. Jürgen, du hast gesagt, das ging dann alles sehr schnell mit dieser Taz-Lizenz. Aber warum wolltest du überhaupt in diesen Wendewochen eine Westzeitung nachmachen und hast nicht gesagt, ich übernehme die Berliner Zeitung zum Beispiel?
Das war nicht eine Westzeitung nachmachen, sondern wir haben so überlegt, mit welche Zeitung irgendwie interessant sein könnte. Und da dachten wir, dass die Taz als so eine alternative, unabhängige Zeitung gewissermaßen dem, was wir so politisch dachten oder wie wir kulturell empfanden, am nächsten war. Also für uns kam jetzt irgendwie nicht, weiß nicht, jetzt von dem Westen, Ost-West-Ding, nicht die Süddeutsche oder weiß ich, oder Zeit oder sowas in Frage. Das waren einfach klassische bürgerliche Westzeitungen. Aber die Taz, das war interessant, das war Berlin. Und die Überlegung, wenn man schon eine Zeitung da in Ost-Berlin machen wollte, dann wäre es am ehesten so eine Taz-Geschichte gewesen. Es gab ja noch andere Gründungen, die andere und so alternative Zeitungen, die so aus der Bürgerrechtsbewegung kamen.
Also es war eher so ein Marketing-Ding, dass du sagtest, die hat schon einen Klang?
Nein, in gewisser Weise hat sich das ergeben. André Meyer, mein Kollege, mit dem ich heute zusammen immer noch die Videoschnipselvorträge mache, der hat da geschrieben für die Zeitung. Der ist ja schon im November, haben die da Texte von ihm veröffentlicht. Und da kam dann so ein Kontakt zustande. Und die Tatzler sind ja dann doch irgendwie clever. Es ging dann relativ schnell. Es hieß dann, ab 1. März können Westzeitungen in der DDR käuflich erworben werden. Allerdings zu einem Umtauschkurs von 1:3. Dann hätte ich, weiß nicht, was die Süddeutsche damals gekostet hat, 1,50 oder 2 Mark, die hätte dann 4,50 Mark oder 6 Mark der DDR gekostet. Das wäre natürlich idiotisch gewesen.
Ich habe irgendwie 1:2 in Erinnerung, aber das...
Meinetwegen 1:2, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall irgendwie Preise, weißt du, die Zeitung im Ostland 15 Pfennig gekostet. Und da war die Taz dann clever und dann haben die gesagt, Mensch, lass uns doch einen Verlag im Osten gründen, weißt du, dann Papier von da und bla bla bla, drucken da, alles quasi zu DDR-Konditionen mit DDR-Geld. Und dann gab es quasi so die Vereinbarung, dass wir eine DDR-Ausgabe der Taz, der Westtaz machen, quasi mit so redaktioneller Hoheit, also mit eigenem Papier, Druckkosten, bla bla bla, das kam ja irgendwie alles dazu. Und dass wir uns an der Westtaz bedienen können an Texten, die wir interessant und relevant fanden, die wir auch kürzen oder verändern konnten und gewissermaßen selber so viel schreiben, wie wir schaffen. Das war ja jetzt so aus dem Stand. In der DDR gab es ja keine freischaffenden Journalisten. Also dann haben wir dann noch irgendwie in der Woche 15 oder 20 Leute gecastet, die dann so quasi das letzte Journalistikstudienjahr waren und dann eben auch fürs Layout und für den Handverkauf und für Vertrieb und Buchhaltung und sowas. Sind wir dann da so 20 Leute gewesen, unterstützt, technisch unterstützt mit Computern und so einem Kram, durch die Kollegen aus der Westtaz und auch redaktionell durchaus, und haben dann eine halbwegs anständige Zeitung gemacht, wie man sie so von jetzt auf morgen irgendwie machen kann, glaube ich.
Aber das hat in meiner Erinnerung gar nicht so lange gedauert und dann war die Taz plötzlich weg. Also die Osttaz mit
genau,
euch.
Genau, die erste Ausgabe war, glaube ich, 26. Februar 1990. Also wir wollten unbedingt vom 1. März rauskommen. Das waren ja noch alles DDR. Das fing ja an noch so als so DDR-Prozess. Weißt du, Druckgenehmigungsnummer brauchte man. Dann brauchte man 2 Tonnen Papier. Dann brauchte man Räume. Die hat uns dann Lothar Bieski in der Westabteilung des ZK Gebäudes gegeben, also all so ein Telefone und so eine Geschichten. Und die interessante Erfahrung war, dass eine wirkliche freundliche Unterstützung der Leute in den DDR-Institutionen, also vom Ministerrat bis zur Post und so, bis zu Lothar Bieski eben gab. Und alle dachten, ja, das ist ein tolles Projekt, das ist interessant, super. da helfen wir euch. So dass man das quasi in zwei, eine GmbH musste gegründet werden, Notar und all dieser Scheiß, so dass wir dann irgendwie nach, weiß ich nicht, 6, 8 Wochen dann die erste Zeitung hatten. In einer ND-Druckerei auf DDR-Papier im Format der jungen Welt.
Aber das erklärt jetzt nicht, warum es die Ostaz nicht mehr gab. Es gab Probleme mit, kann ich mich erinnern, dem Abdruck von Eubelisten, also den Offizieren im besonderen Einsatz aus der...
Nee, von Immobilienlisten.
Das Immobilien, war
das,
okay.
Das war der eigentliche Punkt. Also die Grundvereinbarung war, das war so naiv oder utopisch. Also unser Interesse war jetzt gewissermaßen, diesen Wendeprozess für Ostler irgendwie journalistisch irgendwie zu begleiten. Und unsere Wertung, unsere Sicht aus DDR Perspektive, aus Ostperspektive quasi zu formulieren. Und eigentlich war die jetzt nicht papiermäßig festgelegte Vereinbarung, dass wir redaktionelle Hoheit haben über unsere Zeitung. Und dann kamen diese Stasi-Immobilienlisten. Das waren also, da waren einfach alle Immobilien, Wohnungen, Fuhrparks, Gästehäuser, Villen und so aufgezeichnet, die von der Stasi genutzt wurden. Das war eine Liste, die ging rum. Die hatten alle Zeitungen in Berlin, der Morgen und das ND und die Junge Welt und die Berliner Zeitung und alle. Und alle hatten irgendwie, haben sich nicht getraut, die zu veröffentlichen, weil die gesellschaftliche Atmosphäre war so unbestimmt. Man wusste nicht, was passiert danach. Die Wohnungen sind ja dann ein Vierteljahr später, wohnten da schon wieder neue Leute drin und wir hatten einfach so ein bisschen Schiss, dass irgendwelche Wirrköpfe denen Stasi-Schwein die Tür eintreten und die Vermögen, irgendwie so eine Geschichten. Das war die Sorge, die übrigens alle anderen Zeitungen auch hatten, aber die Taz in ihrem Aufklärungsfuror sagte dann, nein, das muss veröffentlichen, wir müssen das veröffentlichen, wir veröffentlichen das. Und dann gab es noch so eine letzte Kompromisslösung, es gab lange Verhandlungen. Es gab dann eine wirkliche Redaktionskonferenz, wo alle Ostler da saßen, also die auch unterschiedliche politische Ansichten hatten und das, nee, das sollten wir nicht machen. So, wir haben dann irgendwie noch ein paar Intellektuelle gefragt und rumtelefoniert, die fanden es alle nicht.
Dann aber war das dann letzten Endes das Ende durch diese
Diskussion? Das war dann das Ende, das war dann ja. Einfach irgendwie, die haben es dann einfach gedruckt, ausgeteilt. Und dann war einfach klar, dass wir da keine redaktionelle Hoheit mehr haben. Und dann haben wir gesagt, na dann eben scheiß drauf. Ich meine, da ist das abgelaufen, was in dieser deutschen Einigung überall in anderen, aber viel langsamer abgelaufen ist. Also für uns war einfach nach einem halben Jahr alles klar, wie es läuft. Und das war dann irgendwie auch sehr lehrreich und entspannt. Und
dabei hat alles cool. So hoffnungsvoll angefangen. Wir erinnern uns an Walter Momba, der, kannst du dich erinnern, beim Konzert für Berlin die Ossis richtig lobte. Hören wir mal.
Wenn das mit der Demokratiebewegung in der DDR so weitergeht, wenn dort erstmals, wie der Stefan Heim gesagt hat, ein Volk sich friedlich die Demokratie und die Freiheit in großer Disziplin auf der Straße erobert, dann werden wir die Demokratie von den Befreiern geschenkt bekommen haben, von euch in der DDR noch einiges lernen können.
Herr Momba, Sie sagten, von der DDR lernen heißt auch etwas Demokratie lernen. Wie haben Sie das gemeint?
Also, wenn jemand sich die Demokratie selbst erobert hat, dann hat man dazu ein anderes Verhältnis als wir im Westen, die wir das von den Befreiern geschenkt bekommen haben. Manche denken ja so, das sei ein Geschenk des Himmels. Die haben nicht verstanden, dass Demokratie, auch wenn man sie geschenkt bekommen hat, eine Sache ist, die man sich neu immer erobern und erarbeiten muss, wo es keinen Stillstand gibt. Was gestern noch zu erkämpft werden musste, muss man heute auch wieder verteidigen. Datenschutz, so Herausforderungen durch Computersysteme, Gentechnologien, das sind da alles Fragen, die auch sozial und demokratisch betrachtet werden müssen. Das hat ja Folgerungen für die Struktur der Geschichte, wie das immer bei der Entwicklung der Produktivkräfte ist. Und das muss man berücksichtigen. Und viele bei uns, die wissen das nicht. Die denken, der materielle Standard, die Leistungsfähigkeit, das Funktionieren von Wahlen, Parteien und Demokratie, das sei es schon. Und denen kann ich nur sagen, wenn die Dynamik der Entwicklung in der DDR und das, was die Demokratiebewegung etwa am 4. November gezeigt hat, so weitergeht und die Lernfähigkeit der ganzen DDR-Gesellschaft sich auch daran beweist, dann können wir von der DDR noch einiges lernen. Einige bei uns, denen das so verdammt gut geht, die wollen das gar nicht gerne hören, dass man auch mal von der DDR etwas lernen kann. Aber die werden das noch lernen, dass es dort etwas zu lernen gibt.
Walter Momper, regierender Bürgermeister damals, SPD, mit einer sehr stimmungsvollen Rede, wie ich fand, wie alles damals sehr stimmungsvoll war und überhaupt nicht zu begreifen war. Michael Mayer, Sie haben die nötige Distanz als Ausländer damals gehabt, glaube ich, ne? Aber die DDR war für Österreich der andere deutsche Staat, die Deutschen in der DDR fanden Österreich attraktiv, weil es eben auch so eine neutrale Rolle hatte. Haben Sie irgendwie gespürt, dass Sie besonders im Osten mit Sympathie aufgenommen wurden?
Na, ich hatte sicher den Vorteil, dass ich kein Westler bin, das ist ganz klar. Ich kam jetzt zu einem Zeitpunkt, wo schon relativ viele Westler in der Redaktion waren und die haben sich irgendwie schwerer getan mit dem Osten als ich. Und ich glaube, meine Rolle war zu vermitteln und aber auch zu sehen, dass der Osten in dem Sinne auch nicht existiert. Es gab ja ganz verschiedene Strömungen. Es gab Leute, die haben vom System profitiert, es gab Bürgerrechtler. Und wir haben damals schon gezielt darauf geschaut, dass die Leute in die Zeitung kommen, die bisher keine Stimme hatten, also den anderen Osten entdecken. Das war ein interessanter Prozess, weil natürlich man gesehen hat, dass der Osten, und insoweit hat Momper schon recht, wirklich so eine demokratische Grundveranlagung hatte. Man hat ja lange gehofft, dass es keine DDR-Auflösung geben wird, sondern eine Modifikation.
Einen dritten Weg. Ja.
Genau, dazu kam es aber nie. Und ich glaube, das ist heute so, dass bis heute die Ostdeutschen eben ihren dritten Weg trotzdem weitergehen. Die gehen ihn halt innerhalb der Bundesrepublik weiter. Und das führt manchmal zu Friktionen und Irritationen.
Sie haben es aber dann nicht lange bei der Berliner Zeitung ausgehalten, sage ich mal so salopp, sondern haben ein eigenes Projekt mit einem skandinavischen Geldgeber im Hintergrund durchgesetzt. Das war die Netzzeitung. Also Sie haben im Prinzip das gemacht, was heute der Freitag macht, glaube ich, ne? Also Zeitung, ernstzunehmende Zeitung im Netz, weil damals war, ich glaube, Sie wurden belächelt, oder? Wie war's?
Ja, damals haben alle gesagt, man braucht eigentlich keine Zeitung, wir haben doch alles schon nicht. Und was die alle nicht verstanden haben, ist, dass eben die Nachrichten unabhängig von dem Trägermedium durch die Welt gehen. Und wir waren damals wirklich sehr, sehr früh, wir waren ja vor dem Spiegel noch, waren kurze Zeit lang sogar das meist zitierte Medium Deutschlands, also Online-Medium. Und erst viel, viel später kamen die anderen. Ich glaube aber trotzdem, dass es nie zu spät ist, ins Internet zu gehen. Und ich glaube, das Schöne am Journalismus ist, dass er im Grunde zeitlos ist. Ich bin ja hier kein Pessimist. Ich bin der Meinung, dass die Journalisten, egal wann sie ins Internet gehen, solange sie das machen, was Journalismus ist, nämlich recherchieren, eigene Geschichten, Originalquellen und so weiter, werden sie gebraucht. Denn das andere Zeug gibt es ja selbst schon über Facebook und sonst wo. Es kann jeder seine eigenen Gedanken hier loswerden. Aber diese wirklich professionelle journalistische Arbeit, die ist gesellschaftlich extrem wichtig und zeitlos wichtig.
War das damals eine Situation Wild West? Das ist auch gleich die Frage an die Kollegen und Kolleginnen vom Freitag. Aber erstmal an Sie, Herr Mayer. Sie haben also auch beim Stern eine Zeit lang als Chefredakteur fungiert. Kennen also als Wanderer zwischen den Welten sowohl die Westsicht, die Ostinnensicht, dann die völlig nordeuropäische Sicht möglicherweise. War das hier Wild West oder was war das für eine Stimmung? Können Sie die beschreiben?
Also es war eher Wild Ost. Also ich glaube, das Problem war, dass die Westmedien geglaubt haben, es geht weiter wie bisher und nicht verstanden haben, dass nicht nur die DDR verschwunden ist, sondern auch die alte Bundesrepublik auf ihre Art verschwunden ist. Und es war ja ein doppelter Bruch. Es war ein Bruch sozusagen geopolitisch. Es hat sich damals schon abgezeichnet, dass eben viele Länder eine Rolle spielen werden, dass es eher in Richtung Multipolarität geht. Und zugleich war es der technologische Bruch. Das heißt, die traditionellen Medien mussten sich neu orientieren, technologisch und politisch. Und da ist es natürlich naheliegend, dass viele gesagt haben, nee, wir machen da jetzt einfach weiter wie bisher. Das Problem ist, dass sie eben heute die Rechnung präsentiert bekommen und viele Medien wirklich in der Krise sind.
Aber schon am Anfang bröckelte es. Ich spiele Ihnen mal einen ganz kurzen Ausschnitt ein von einer damals anonym vom ZDF befragten ehemaligen Mitarbeiterin der Neuen Berliner Illustrierte, die sich dann als Extramagazin neu erfanden. Hören wir mal.
Sie haben sich uns nicht ausgedacht, wir sind so reingerutscht. Und deshalb ist alles, was abgelaufen ist, sehr halbherzig passiert. Sie haben also kaum Werbung gemacht, Sie haben im Vertrieb lange das halbherzig gemacht. Ne? Sie haben uns ziemlich am ausgestreckten Arm verhungern lassen.
War das so eine Strategie von Westmedien, Ostverlage aufzukaufen und die dann möglicherweise in die Bedeutungslosigkeit zu führen?
Ich glaube, die Strategie war, sie aufzukaufen und sie möglichst schnell so profitabel als irgendwie möglich zu machen. Und da hat man einfach die Westprint-Konzepte angewandt, die halt nicht funktioniert haben. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass die dass die Ostler als solche weniger in der Lage sind, Medien zu machen. Ich glaube auch, dass es sich heute sehr verändert hat. Es hat sich sehr vermischt. Sie haben heute eine extreme Konzentration im Zeitungsbereich. Die Verlage sind dem amerikanischen Weg gefolgt. Das heißt, immer weniger Redaktion, immer mehr Sparen, immer mehr vorgefertigtes Zeug. Nächster Schritt wird dann sein, immer mehr KI. Braucht man überhaupt keine Menschen mehr. Nur das wollen die Leser nicht. Wir sehen ja eins und insoweit hat sich die Lage schon sehr verändert. Du kannst eben heute mit der Berliner Zeitung auch als Ostmedium im Westen reüssieren. Wir haben einen riesigen Abonnentenzuwachs digital aus dem Westen, weil eben auch viele Leute im Westen spüren, die Welt ist nicht mehr so, wie sie war, und nach einer Stimme suchen, die eben anders ist als die anderen Stimmen.
Meine Studiogäste vom Freitag sind relativ jung, sodass sie die Anfänge gar nicht so richtig mitbekommen haben. Aber Dr. Christiane Dütz, Sie sind natürlich als Geschäftsführerin sicherlich mit der Geschichte vom Freitag vertraut. Das war eine dann doch interessante Fügung, dass eine Westzeitung und eine Ostzeitung zusammenkamen. Haben Sie da noch Erinnerungen oder hat man Ihnen erzählt, wie das damals war?
Nee, also Erinnerung habe ich persönlich gar nicht. Das war damals auch, da war ich zu jung, das war überhaupt nicht auf meinem Radar. Aber sicherlich auch aus dem Hintergrund, die damalige Wochenzeitung Der Sonntag als Ostblatt fand eben in der Volkszeitung aus dem Westen einen Gleichgesinnten. Und das war sicherlich eine sehr gute Symbiose und auch etwas, was den Freitag ja weiterträgt. Also natürlich finden wir die ostdeutsche Perspektive total wichtig und tendenziell auch eher unterrepräsentiert. Und das sehe ich ganz genauso wie Herr Mayer. Wir haben da eindeutig eine Chance auf dem Markt, aber natürlich nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch wir haben viele Leserinnen und Leser im Westen. Und ich glaube, das ist eine Stärke des Freitags von Anfang an, eben zu versuchen, nicht zu sagen, die eine Perspektive ist richtig oder die andere ist falsch oder eine stärker in Fokus zu rücken und die andere zu verdrängen, sondern ganz genau zu sagen, es gibt unterschiedliche Perspektiven. Die gibt es nicht nur in unserer Zeitung, die gibt es im ganzen Land. Und es ist total wichtig, die aufzuzeigen und denen eine Bühne zu geben und die gegenüberzustellen, damit sich die Leserinnen und Leser selber eine Meinung machen können, was sie denn meinen, wie die Lage der Nation so ist.
Aber setzen wir dann doch nochmal an. Da haben sich berühmte oder zumindest bekannte Menschen damals zusammengefunden. Dazu gehörte Wolfgang Ullmann, der Schriftsteller Christoph Hein. Dazu gehörte Günter Gauss als ehemaliger ständiger Vertreter in Ost-Berlin von der Bundesregierung, Publizist, früher Spiegel-Chefredakteur sogar und bekannt geworden durch seine Interviewreihe zur Person. Also man wollte doch was mit diesem Projekt. Nämlich irgendwie hatte ich das Gefühl, auch die Einheit nicht nur abzubilden, sondern auch ein Einheitsorgan zu sein. Sind Sie das heute aus der 35-jährigen Distanz des Mauerfalls oder werden Sie vorrangig von linken Ostlern gelesen, sage ich mal?
Nee, wir werden nicht vorrangig von linken Ostlern gelesen, also sicherlich auch, aber wenn ich mir angucke, wie unsere Zugriffe auf der Seite sind oder auch wie die Abo-Auflage, die Kiosk-Auflage sind, werden wir in Gesamtdeutschland gelesen. Also als kleine Wochenzeitung eindeutig eher in einem urbanen Raum, also noch nicht so sehr auf dem Land, wie wir gerne würden. Daran arbeiten wir, aber wir sind eindeutig eine gesamtdeutsche Zeitung, auch mit einem gesamtdeutschen Blick.
Wie sieht es Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur?
Nee, das ist tatsächlich so. Ich kenne ja auch in meiner bayerischen Heimat den einen oder anderen Abonnenten und das ist tatsächlich ganz schön. Aber ich würde, glaube ich, noch mal einen Unterschied machen, wenn man an diese in den Osten damals eingefallenen Westmedien denkt und ihre Strategie, wie sie jetzt gerade hier wunderschön beschrieben wurde, und dann heute sich anguckt, was für eine Verankerung beispielsweise die FAZ oder der Spiegel im Osten hat. Ich glaube, da reden wir von Zahlen von ungefähr so 4% der Auflage, die im Osten verkauft werden. Also das ist wirklich krass und das ist bei uns schon noch mal anders. Ich kenne jetzt zwar die ganz aktuellen Zahlen nicht, aber weiter zurückliegend hatten wir mal, glaube ich, so ungefähr den Fall, dass so ein Drittel der Printabonnenten in Ostdeutschland waren. Und das verändert sich natürlich mit online. Natürlich finden auch wir, wie die Berliner Zeitung, im Westen interessierte Leser. Ich kann mich an einen Leitartikel von nicht allzu langer Zeit erinnern, der hatte die schöne Überschrift Critical Westness. Also so dieses Nachdenken über die Zeit damals, andere Überschrift von einem Text. Kohl war am Ende, dann kam die Wende, also dass auch im Westen sozusagen vor 89 eigentlich einiges sich angestaut hatte, nicht nur jetzt, was die Digitalisierung der Medien und so weiter angeht, sondern auch an politischem, an wirtschaftlichem Reformbedarf. Und dass man sich aber dann am Osten sozusagen mehr oder weniger gesund gestoßen und den eigenen Reformbedarf aufgestoßen hat, das war, glaube ich, schon so ein maßgebliches Thema der Ost-West-Wochenzeitung wie der Freitag. Freitag unter Gauß und Co. ja damals hieß. Und die Aufgabe war damals, diesen Einigungsprozess kritisch zu begleiten, weil man schon die Idee oder die Ahnung hatte, dass das, was bei der großen Demo auf dem Alexanderplatz oder was so es an Hoffnung gab, auf einen dritten Weg, auf eine eigenständige Reform, Revolution, dass das sich nicht bewahrheiten würde oder dass das an Grenzen stößt. Daniela Dahn hat gerade in unserer aktuellen Ausgabe gesagt, nochmal beschrieben diese Zeit und dann gesagt, na und dann danach begann der Abverkauf der Revolution. So. Und das war im Grunde genommen das konstituierende Thema für den Freitag. Und ich bin manchmal ein bisschen selbst erstaunt, weil ich dachte, das ist jetzt alles so schon durch und habe schon fast gedacht, geht uns da so ein essentielles Thema verloren. Aber spätestens mit Dirk Oschmann, der jetzt gerade bei uns zuletzt zu 75 Jahren Grundgesetz dann den großen Aufmacher geschrieben hat. Also man sieht, dieses Erbe wirkt schon eben noch weiter. Ist das alles nochmal in ganz neuer Form, auch jetzt mit den ostdeutschen Bundestagswahlen natürlich oben auf. Und das freut uns, weil das ist unser Herz- und Magenthema. Und wir haben also einfach viele Autorinnen, Autoren, die auch diese Zeit noch aus eigenem erleben, aber dann auch eine junge Generation, jetzt gerade Lorenz Just, 83 in Halle geboren, der hat jetzt gerade eben unseren großen Aufmacher geschrieben. Und der hat nochmal so gesagt, so, ja, die Gier im Westen und der Neid im Osten, das war das, was für ihn diese Zeit so manifestiert hat. Also es lebt weiter, das Thema. Und ich glaube, wir werden auch in 10 Jahren noch solche Texte bei uns veröffentlichen.
Jürgen Kuttner in der Leitung zugeschaltet weiterhin. Du hast dich ja, wir haben es ja gehört, ziemlich früh vom Zeitungsmachen verabschiedet, bist aber nicht minder kritisch mit den Medien, zumindest auch in deinen Videoschnipselvorträgen umgegangen. Wie würdest du die letzten 35 Jahre, das ist eine sehr hohe Aufgabe, die ich dir jetzt stelle, zusammenfassen? Ist das ein Zusammenwachsen, auch ein mediales Zusammenwachsen gewesen oder haben wir das, was sich jetzt in den Wahlergebnissen niederschlägt, ist nach wie vor mit einer gespaltenen Medienlandschaft zu tun und mit einem gespaltenen Land?
Das glaube ich schon, dass wir es mit einem gespaltenen Land zu tun haben. Ich fand das damals sehr aufschlussreich, irgendwann in der Woche 90 oder 91, wann sind denn die Unterschiede weg und wann ist es denn ein Deutschland? Da schrieb dann irgendjemand und sagte, ach, schauen sich die USA an. Die Südstaatler wissen 200 Jahre später noch, was Südstaaten und die Nordstaaten sind. Ich glaube, das ist auch etwas, was nachwirkt. Die Erfahrung, die man, glaube ich, in diesen 30 Jahren gemacht hat, ist natürlich schon, dass irgendwie die Gesetze, die Kultur, die Ansichten der alten Bundesrepublik, die sind, die gültig sind. Und das führt dann natürlich, wenn man jetzt so die Landtagswahlen sieht, das führt dann irgendwie auch zu Trotzreaktionen. Dahinter steckt natürlich, vorhin fiel mal kurz das Wort, irgendwie andere Demokratieerfahrung. Also Demokratie ist ja dann immer der Begriff dieser westdeutschen Parlamentsdemokratie, repräsentativ und sowas, dass das schon in den USA ganz anders aussehen kann und wohin Demokratie, das sehen wir ja jetzt irgendwie gerade. Und die demokratischen Erfahrungen im Osten waren irgendwie auf die Straße gehen, gegen die da oben opponieren, runde Tische. Das sind doch Demokratieerfahrungen, die überhaupt nirgendwo aufgenommen wurden. Also die dann vielleicht in Politiker reden, dann die DDR, die Ostler als Revolutionäre. Ich finde das ja alles ein bisschen Quatsch. Also das war irgendwie auch eine bestimmte Schicht. Andere hatte politische jetzt nicht so sehr interessiert, sondern gegen waren irgendwie ökonomische Tatsachen, die da stattfinden. Aber die Erfahrung, dass man so, dass man ja regiert wird eben von woanders aus, dass ich finde das immer so interessant, wenn man jetzt die Auseinandersetzung um Sarah Wagenknecht, da wird dann so heimlich mit diesen Ostressentiments gespielt. Naja, die aus Saarbrücken, weil die ja jetzt bei ihrem scheiß Oscar wohnt, das ist mir auch völlig egal. Aber so, das, wo du merkst, da bedienen sich dann die großen bürgerlichen Medien gewissermaßen dieser Westler-Denunziation, um Ostlern verständlich zu sein. Also das ist, ich glaube, die Spaltung ist irgendwie da. Und dass diese Diskussionen, die werden immer jetzt die nächsten 3, 5 Jahre immer wieder kommen. Oschmann und Katja Heuer sind ja nur gerade die letzte Welle. Es wird dann in 3 Jahren wieder eine neue Welle geben.
Und das ist so. Wie beurteilst du die Rolle der Berliner Zeitung aktuell seit 2019 ja in Verlegerpaarhänden mit einer Ostbiografie? Merkst du das beim Lesen?
Ja, ich merke, also was ich an der Berliner Zeitung interessant finde, ist also einerseits dieses Open-Source-Konstrukt da, dass man andere Leute schreiben lässt, die nicht professionelle Journalisten sind, was manchmal ja auch zu schrecklichen Texten führt. Das Bemühen schon um so eine andere Sicht als die quasi gängige Mainstream-Durchschnittssicht, wie sie in den großen Medien ist. Aber da sind die nicht die Einzelnen. Ich lese dann auch Telepolis zum Beispiel oder auch sowas Abseitiges wie Fefes Blog oder sowas, um gewissermaßen dann doch irgendwie mal andere Gedanken zu kriegen. Und die findet man dann hin und wieder in der Berliner Zeitung jetzt auch. Ich glaube, die brauchen noch ein paar Jahre, sich da so zusammenzuschieben, zusammenzurütteln. Das ist aus meiner Sicht jetzt, ich hoffe, Herr Mayer ist da nicht sauer, das ist noch alles ziemlich Kraut und Rüben. Aber es ist erstmal, ich verfolge es mit Interesse.
Ich gebe die Frage gleich weiter. Ich verabschiede dich erstmal aus der Leitung aus Zeitgründen, weil wir schon fast am Ende der Sendung sind und noch das eine oder andere besprechen wollen. Lieber Jürgen Kuttner, okay. Vielen Dank und ja, weiterhin wachsames Auge und Ohr.
Ja, schönen Gruß. Grüß an die Mitdiskutierenden.
Tschüss. Ja, tschüss. So, Herr Mayer, Sie haben es ja gehört. Sie sind in den Ohren und Augen von Kuttner ein Entwicklungsprojekt.
Ja, erstens mal ist Kraut und Rüben ist ja biologische Ernährung. Das ist ja, liegt ja im Zeitgeist. Das ist schon mal grundsätzlich gut. Und zweitens ist es in Zeiten wie diesen, wenn einem vorhergesagt wird, wir brauchen noch ein paar Jahre, wo eigentlich allen Zeitungen immer gesagt wird, eure Zeit ist abgelaufen, finde ich das eigentlich ein großes Kompliment. Und natürlich ist es richtig, wir machen was Neues. Das ist klar, das ist unberechenbar, auch für uns manchmal. Aber wir versuchen eben uns ganz bewusst dahingehend freizuspielen, dass wir sagen, nein, wir schreiben halt nicht das, was alle anderen schreiben. Es ist ja relativ leicht, man kann einem gewissen Mainstream folgen, der wird von der DPA vorgegeben, dann kann man nichts falsch machen.
Aber was ist das andere, was Sie schreiben? Wie sehen Sie es selber? Ist das der Ostblick? Ist es der russische Blick? Was ist es?
Ich glaube, es ist der Blick, der über den eurozentristischen Bereich hinausgeht. Ich glaube, dass wir einfach in einer Zeit leben, in der die Welt, in Usbekistan zum Beispiel, kriegt jedes Jahr 1 Million neue Menschen werden dort geboren. Das heißt, wir haben es in Indien, über 1 Milliarde Menschen, die dort leben. Wir haben es mit Ländern zu tun, die einfach die Welt in ganz kurzer Zeit bestimmen werden. Und ich glaube, was wir können, ist, dass wir mit Brüchen gelernt haben zu leben. Das ist jetzt weniger eine Frage der Ostbiografie, sondern der Kultur. Und ich finde es gut, wenn man 35 Jahre noch zurückblickt, aber mich interessiert eigentlich, was vor 35 Jahren war, nicht wirklich, sondern mich interessiert, was wird in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 10 Jahren sein. Und dieser Ansatz, glaube ich, ist anders. Wir haben nichts zu verteidigen, sondern wir sehen, wir haben einmal erlebt, wie ein System zusammenbricht und haben, das betrifft ja ganz Europa und insoweit ist es auch meine Erfahrung, zum Beispiel aus Slowenien oder aus Tschechoslowakei, damals Tschechoslowakei, Ungarn. Diese Länder, die das erfahren haben, gehen da anders damit um. Die sagen, okay, ein System ist vorbei, nächstes System, wie adaptieren wir uns, wie bewegen wir uns darin? Und das Zweite, glaube ich, was eine ganz wichtige Erfahrung der Berliner Zeitung ist und die sicher auch eine Osterfahrung, die Leser haben halt 40 Jahre lang gesehen, wie es ist, wenn du als Zeitung von einer Partei beherrscht, gegängelt, wie auch immer wirst. Ne? Das heißt, ein grundsätzlich kritischer Blick auf die Mächtigen. Ich glaube, das ist in Westdeutschland ganz anders. Da ist man doch sehr cozy in Bonn. Man ist immer schön Wein trinken gegangen miteinander und hat sich nicht wehgetan. Und das will, glaube ich, der moderne Mensch nicht von den Medien. Der will Kritik, der will harte Regierungskritik, nicht gehässig, sondern einfach Sachkritik. Und um Sachkritik zu üben, muss man sich einarbeiten. Und das ist ein langwieriger Prozess, das gebe ich gern zu. Aber ich glaube, wie gesagt, für uns ist es besser zu wissen, wir sind ein Entwicklungsprojekt als ein Auslaufobjekt.
Ja, auf jeden Fall. Aber Sie stehen auch selbst innerhalb der Medienszenerie ständig unter, ich nenne das jetzt mal dramatisch, Feuer. Sie kriegen von allen Seiten Kritik, letztens jüngst vom Spiegel. Und Sie gehen auch juristische Wege mittlerweile. Ist das ein Zeichen dafür, dass hier immer noch Wildost ist?
Ich glaube, das hat gar nichts mit dem Osten zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass verschiedene Medien oder bestimmte Player in den Medien glauben, sie haben ein Monopol der Welt sagen zu können, so muss es sein. Und ich bin ein vehementer Verfechter der Vielfalt. Ja. Man muss andere Positionen einbeziehen können. Da ist uns Amerika einfach viel weiter voraus. In Amerika können sie die Position vertreten, die andere Position radikal, lautstark. Und das ist freie Rede. Ich bin ein großer Fan von Free Speech, daher auch dieses Open-Source-Projekt. wo ich sage, ja, es sind nicht alle Weisheiten, die die Journalisten mit dem Löffel gefressen haben. Und wenn ich mir anschaue, wie viele falsche Prognosen es gegeben hat, dann muss ich sagen, die Journalisten sollten sich mal genau überlegen, ob sie eigentlich auf dem richtigen Dampfer sind und immer die Leute zu beschimpfen. Also ich glaube, dass wir hier eine spezielle Rolle haben, die den anderen Medien wehtut, weil wir ihre sozusagen Deutungshoheit auch challengen. Und das ist gut so, das belebt das Geschäft.
Vielen Dank, Dr. Michael Mayer, Herausgeber der Berliner Zeitung. Wir werden das natürlich weiterhin verfolgen, das nehmen Sie uns nicht übel, auch kritisch. Wir hören jetzt nochmal im Rücksturz, 35 Jahre zurück, allerdings in den 12. November hinein, beim Konzert für Deutschland in der Deutschlandhalle, Joe Cocker.
Tamara Danz, Sängerin der DDR-Band Silly.
Tamara.
Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mir sind mehrere Träume auf einmal in Erfüllung gegangen. Erstens mal in der Deutschlandhalle auf der Bühne zu stehen. Zweitens bei Joe Cocker Background zu singen. Das war ein Wahnsinnsding. Dann mit Kollegen wieder zusammen zu sein, die man seit Jahren, mit denen man nicht zusammen auftreten konnte. Und dann, dass es überhaupt möglich ist. Dass einfach mal die Ostler da unten rumstehen und kein Problem haben. Also ich nehme an, dass sich die Herrschaften Programmgestalter in der DDR unheimlich an die Nase fassen müssen, weil die Leute wirklich wegrennen. Die gehen nach dem Westen, wenn sie was hören wollen. Das ist innerhalb kürzester Zeit haben die das Ding hier organisiert. Dazu braucht der Palast der Republik ein halbes Jahr. Wenn überhaupt. Und das funktioniert hier wie Sau. Und das gibt's nicht. Und alle machen mit und alles ist geil. Das ist Wahnsinn. So was, ich kann eigentlich gar nichts sagen. Meine Birne ist leer. Ich muss.
Dankeschön.
Tschüss. Und wehe, du sendest das nicht.
'12.11.1989 in der Deutschlandhalle, Joe Cocker und wie wir gehört haben, auch mit Tamara Danz im Background. Sie hat dort auch richtig gesungen, wollte ich nur sagen, also ihr eigenes Repertoire. Das kann man nachhören auf einer CD übrigens, die käuflich zu erwerben ist. Da war der SFB seinerzeit so clever, das alles schön mitzuschneiden und dann später auch auf CD zu pressen. So, was ich unterschlagen habe heute am 9. November 2024 ist, dass meine Studiogäste eigentlich Geburtstagsgäste sind. Dr. Christiane Dütz, Geschäftsführerin vom Freitag. Sie haben heute Geburtstag, also nie, persönlich nicht, sondern ihr Blatt. Das ist allerdings 34 Jahre geworden heute. Warum ein Jahr später? Weil man den Mauerfall zu einer Zeitung machen wollte?
Warum genau einen Tag später? Ja, ganz genau.
Nee, also am selben Tag meine ich.
Ja, das war also das damals, der Freitag erschien damals auch, helft mir mal, ne? Das war auch der Freitag damals tatsächlich, ne? Vor 35, also. Man wollte das als Geburtstag nehmen, weil es war ja das große Thema sozusagen Ost-West und das bietet sich ja an.
Und jetzt bietet sich an, 35 oder 34 Jahre, um genau zu sein, nach der ersten Nummer, nach vorne zu gucken. Was ist denn da geplant, Benjamin Knödler?
Ja, also vor welcher Herausforderung wir stehen, um das mal den Walter Mompert zu zitieren sozusagen. Der hat von den Herausforderungen durch Computersysteme gesprochen. Und das ist ja letztlich genau das, womit Zeitungen auch zu kämpfen haben. Das Papierprodukt, die Frage, wie findet das im digitalen Raum statt? Und damit haben wir uns eine geraume Zeit jetzt beschäftigt, die Redaktion, aber auch die Entwicklerinnen und Entwickler. So, also letztlich wirklich ein großes Zusammenspiel, um zu überlegen, wie können wir den Freitag Journalismus online darstellen. Und entsprechend haben wir dann ein neues digitales Produkt, kann man eigentlich schon sagen, entwickelt, den digitalen Freitag F+. Also der Freitagjournalismus im Netz. Und was uns dabei vor allem wirklich wichtig war, war zu überlegen, okay, wofür wollen wir denn im Digitalen stehen, was immer schneller, immer lauter, immer kurzlebiger.
Aber ich kann mich erinnern, der noch unter Jakob Augstein, da wollte man so der deutsche Guardian sein und hat relativ früh aufs Netz gesetzt. Was unterscheidet denn die jetzige Online-Ausgabe von diesem Digital-Plus-Angebot?
Na, ich würde sagen, eine gewisse Reduktion eigentlich. Dass man wirklich sagt, jeden Tag passieren unendlich viele Dinge. Die Leute wollen eine gewisse Einordnung, die Leute wollen eine gewisse Orientierung und dafür wollen wir stehen, dass wir sagen, es gibt bestimmte Themen, die sind besonders wichtig und die verdienen einen genauen Blick und eine genaue Auseinandersetzung. Und dafür wollen wir eben die Plattform bieten, dass man mit einer gewissen Ruhe, mit einer gewissen Gelassenheit auf diese Dinge auch blicken kann.
Möchte ich Geschäftsführerin ergänzen?
Die Geschäftsführerin ergänzt gerne. Also der große Unterschied ist zur alten Website, dass damals die komplette Zeitungsproduktion und die Denke schon rund um die Printzeitung kreiste und das Web früher bei uns kostenfrei war. Hat zumindest ein bisschen den Eindruck gemacht, wir haben Artikel viel, viel später ins Netz gestellt. Aber grundsätzlich waren sie irgendwie alle da. Damals war auch im Netz eigentlich nur mit Werbung Geld zu verdienen. Diese ganze Paywall-Logik, die Abos wie die Streaming-Dienste. Also da können wir den Streaming-Diensten mal Danke sagen, weil ich glaube, die haben geholfen, dass jetzt auch journalistische Inhalte im Netz wirklich Geld verdienen können. So, und das ist der Unterschied. Also als wir die Paywall eingeführt haben vor 2 Jahren, haben wir uns überlegt, okay, also bis vorgestern haben die Leute keinen Pfennig gezahlt. Warum sollen sie denn jetzt eigentlich Geld bezahlen, auf freitag.de was zu machen? Und darum kreiste sich dann die Idee, naja, was macht denn dieses Produkt aus? Und unsere Zeitung ist gut verständlich. Schon in der Zeitung sagen wir eigentlich, weniger ist mehr. In Corona haben wir gemerkt, dass wir das Produkt ein bisschen verschlanken mussten und wir hatten wirklich Angst, wie die Leser reagieren. Das ist sehr gut angekommen. Und diese Übersetzung ins Netz, das ist das, worum es beim neuen Freitag geht, Themen tiefer zu analysieren, nicht jede Sau durchs Dorf zu treiben, sondern ganz klare Foki zu setzen.
Danke, Dr. Christiane Dütz, Geschäftsführerin vom Freitag, Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur und Politik-Ressortleiter, Benjamin Knöhler, Product Owner Digital. Ich wünsche dann toi toi toi, dass die Monetarisierung irgendwie dann doch aufgeht und auch im friedlichen Zusammenleben mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das haben wir heute zumindest bewiesen. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Radio 1. Nur für Erwachsene.